SWR 2 Lesenswert Magazin.
Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach, das ist weltweit eine der wichtigsten Institutionen für deutschsprachige Literatur. Hier mitten in der schwäbischen Provinz werden die Nachlässe bedeutender Autoren und Autorinnen gesammelt, Originalhandschriften aufbewahrt, Privatarchive sortiert. Es gibt dazu eine Riesenbibliothek und seit ein paar Jahren auch ein modernes Literaturmuseum. Marbach ist also ein richtiger Pilgerort für Literaten und Leseratten geworden und dadurch irgendwie selbst natürlich auch Teil der deutschen Literatur- und Geistesgeschichte. In seinem Buch Provinz der Moderne beschreibt Jan-Eike Dunkhase diese Entstehungsgeschichte des Archivs in Marbach. Hallo, Herr Dunkhase.
Hallo, Herr Meyer-Blankenburg.
Ja, warum wird denn ausgerechnet Marbach im Schwabenland zum Mekka der deutschsprachigen Literatur?
Da ist natürlich zuerst einmal die ganz schlichte Tatsache, dass Marbach der Geburtsort von Friedrich Schiller ist. Und Friedrich Schiller war ja im 19. Jahrhundert der populärste deutsche Dichter. Er war eine Identifikationsfigur der bürgerlich-liberalen Nationalbewegung. Dann hat man Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich in Marbach zunehmend erkannt, dass man aus diesem Sohn der Stadt auch ein Kapital schlagen kann für die städtische Infrastrukturpolitik. Und dort hat dann ein beherzter Bürgermeister eben versucht, Marbach als Schillerstadt zu etablieren und auch das Schillerhaus weiter zu einer Sammel- und Gedenkstätte auszubauen.
Das heißt, ganz kurz zusammengefasst und ganz grob zusammengefasst, ohne Friedrich Schiller hätte es später auch dieses deutsche Literaturarchiv in Marbach nie gegeben?
Das kann man sicher so sagen. Es ist aber hier nur die notwendige Bedingung, die auf keinen Fall hinreicht.
Was kommt denn dann noch dazu? Sie schreiben beispielsweise von Wilhelm Dilthey, einem berühmten Theologen und Philosophen Ende des 19. Jahrhunderts, der 1889 einen vielbeachteten Vortrag hält, in dem erstmals diese Gedanken auftauchen, dass ein deutsches Literaturarchiv oder sogar mehrere Archive gegründet werden müssten, um überhaupt mal eine Übersicht zu bekommen, was deutsche Literatur eigentlich alles ist.
Dilthey ist in diesem Kontext ganz zentral. Er steht natürlich für eine allgemeinere Denkbewegung, die man vielleicht als lebensphilosophisch motivierte Hermeneutik bezeichnen kann. Damit hing stark zusammen die Aufwertung der Handschrift, dass man eben nicht nur auf veröffentlichtes Schrifttum zurückgreifen wollte, sondern sich auch immer mehr für Briefe und Manuskripte von Autoren interessiert hat.
Welche Idee steckte da dahinter?
Es geht eben darum, dass man den Autor und auch sein Werk eben ganz nur verstehen kann, wenn man nicht nur das publizierte Material zur Kenntnis nimmt, sondern eben, wie Dilthey es einmal ausgedrückt hat, auch die handschriftlichen Entwürfe und Briefe, die zwischen den vereinzelt und kühl dastehenden Druckwerken einen inneren lebensvollen Zusammenhang herstellen.
Das war jetzt ein Dilthey-Zitat.
Das war ein Dilthey-Zitat, das sich mir besonders eingeprägt hat, genau.
Die andere Idee ist, dass das Vereinigte Deutsche Reich sozusagen auch politisch getrieben oder politisch motiviert ein gemeinsames Literaturarchiv haben sollte?
Einerseits ja, also der nationalkulturelle Impetus, wenn man so will, war auf jeden Fall für Dilthey ganz zentral. Was andererseits aber hier auch ganz wichtig ist, ist eben, Dilthey hat nicht von einem Archiv für Literatur gesprochen, sondern von mehreren. Es gab ja damals auch schon das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar, aber er meinte eben, man müsste an verschiedenen Orten Deutschlands, je nach kulturellen Prägungen und literarischen Traditionen, verschiedene Archive aufbauen. Und das Marbacher Archiv kann tatsächlich als die erste Einlösung dieses Plädoyers betrachtet werden.
Sie schreiben davon, dass dieses Marbacher Archiv dann nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1955, in gewisser Weise ein zweites Mal gegründet wird. Warum entschließt man sich denn dann noch einmal wirklich jetzt ein deutsches Literaturarchiv in Marbach in die Hand zu nehmen?
Marbach war ja, wenn man so will, über die ersten vier Jahrzehnte seines Bestehens vor allem dann ein Literaturmuseum, obwohl die Literaturarchividee durchaus am Anfang stand. Man hat sich dann aus verschiedenen Gründen in den 50er Jahren wieder auf diese Literaturarchividee zurückbesonnen. Einmal durch die eigentlich relativ zufällige Stiftung des Kotter-Archivs, also des großen Archivs des Kotter-Verlags in Stuttgart, der zentrale Verlag des 19. Jahrhunderts für Literatur in Deutschland gewesen ist. Und gleichzeitig eine ganz wichtige Rolle hat dabei natürlich auch der Ost-West-Konflikt gespielt, das bisher größte Literaturarchiv im Osten lag, in der DDR. Und es wurde dann Marbach in gewisser Weise auch als ein westdeutsches Gegenstück zu Weimar aufgebaut.
Sie beschreiben das ja in Ihrem Buch auch sehr ausführlich, dieses Literaturarchiv in Marbach. Das war in gewisser Weise auch politisch motiviert. Es hat natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, besonders in Bezug auf die Literatur und die Sprache, sehr gefreut. Was haben Sie denn in Erfahrung gebracht, bedeutete und bedeutet dieses Archiv den Autorinnen und Autoren selbst?
Ja, es ist relativ frühzeitig schon zu beobachten, dass auch Autoren von sich aus eben auf das Archiv zugehen und einzelne Handschriften, das hat Hermann Hesse zum Beispiel schon Anfang des 20. Jahrhunderts getan, abgeben oder dann eben auch später ganze Nachlässe. Und wenn die zu Lebzeiten abgegeben werden, nennt man das inzwischen Vorlass. Das ist ein Begriff, der eigentlich in Marbach geprägt wurde. Da könnte ich Ihnen vielleicht ein ganz interessantes Beispiel, den Nachlass von Martin Heidegger, noch kurz erläutern.
Der bekam ja sozusagen von außen empfohlen, seinen Nachlass dann eben in Marbach anlegen zu lassen.
Genau. Martin Heidegger hat sich 1969 von sich aus an den damaligen Archivdirektor Bernhard Zeller gewandt, um ihm eben das Manuskript von Sein und Zeit anzubieten. Aus dem einfachen Grund, weil er Geld gebraucht hat für einen Hausbau. Er wollte sich in seinem Freiburger Garten einen alten Teil, wie er es nannte, bauen. Und den Hinweis darauf hat er interessanterweise von Hannah Arendt bekommen, seiner Freundin, die damals ja seit Jahrzehnten schon in New York lebte. Und die wiederum den Rat dazu von dem damaligen Direktor der israelischen Nationalbibliothek in Jerusalem, Kurt Wurmann, bekommen hat. Das ist insofern eigentlich, finde ich, eine unglaublich prägnante Konstellation, wenn man bedenkt, dass eben das Marbacher Literaturarchiv, das seit den 50er Jahren vor allem versucht hat, auch die Autoren des Exils zu sammeln. Einerseits auch noch lebende Autoren an das Archiv heranzuführen, aber andererseits eben die Hinterlassenschaften von Verstorbenen zu sammeln. Es wurde, wenn man so will, eine Art Brücke ins literarische Exil gebaut. Es ist natürlich eine besondere Ironie, dass so ein gelinde ausgedrückt dezidierter Nicht-Exilant wie Heidegger dann über diese Exilbrücke in Marbach Einzug gehalten hat.
Ja, und das Deutsche Literaturarchiv in Marbach, das ist bis heute ein ganz wichtiges, auch politisches Projekt. Da wird ganz genau drauf geschaut, wer das Sagen hat. Das haben wir zuletzt auch erlebt bei den, ja, soll man sie Querelen oder Streitereien um bestimmte Personalentscheidungen im Sommer vergangenen Jahres, hat man das mitbekommen. Ihr Buch, das reicht jetzt allerdings nicht bis in die Gegenwart hinein, sondern endet in den 1970er Jahren. Warum?
Ja, das hat einmal den ganz einfachen Grund, dass ich mit einer Unmenge von völlig unerschlossenem Archivmaterial gearbeitet habe. Also mein Buch ist tatsächlich in erster Linie auch aus unveröffentlichten Quellen geschöpft, nämlich dem Hausarchiv, was eigentlich nie richtig erschlossen worden war. Und insofern wäre es für mich einfach logistisch kaum möglich gewesen. Andererseits kommt man da natürlich dann auch in rechtliche Konflikte. Und ich wollte tatsächlich auch einen historisch abgeschlossenen Zeitraum betrachten. Und ich glaube, das Jahr 1973, in dem der brutalistische Neubau des Literaturarchivs eröffnet wurde, ist eigentlich eine gute Zäsur.
Und jetzt hat man in der Corona-bedingten Pause Zeit, sich mit der Geschichte dieses Literaturarchivs zu befassen, ehe man dann wieder sich die Ausstellungen oder die Bibliotheken anschauen kann. Provinz der Moderne, Marbachs Weg zum Deutschen Literaturarchiv, so heißt das Buch von Jan-Eike Dunkhase. Es erscheint kommende Woche im Klett-Cotta Verlag. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Dunkhase.
Ich danke Ihnen, Herr Meyer-Blankenburg.